Der Predigttext, der in unserer Kirche für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, steht im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Petrus hat für uns 4 Dinge aufgeschrieben, die wir beherzigen sollen und die uns ermutigen sollen. Der erste Punkt ist in Vers 5 und 6: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Zweites Anliegen, das er uns aufträgt, Vers 7: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott sorgt für euch. Das dritte: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben diese Leiden auch über eure Brüder in der Welt gehen. Und das letzte: Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm gehört die Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das Erste, was Petrus uns mitgibt, ist: Übt euch in Demut. Demut wird oft falsch verstanden als so eine Art Selbstabwertung, dass man immer einen Rückzieher macht und mit gesenktem Kopf durch die Gegend läuft. Das ist damit nicht gemeint. Demut bedeutet, dass ich meinen Selbstwert nicht daraus ableite, wie ich mich sehe im Spiegel oder wie andere mich sehen, sondern daraus, wie Gott mich sieht, wie sehr ich bei ihm wertgeschätzt und geliebt bin. Gott sieht mich in doppelter Weise. Er sieht mich als einen Menschen, der von ihm entfernt ist, der von Natur aus Böses in sich trägt und unter Gottes Urteil steht. Aber er sieht mich auch als einen Menschen, der unvorstellbar geliebt ist. Ein Menschen, für den Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat, dessen Haare auf dem Kopf gezählt sind, sagt Jesus. Das ist unsere tägliche Übung, uns nicht danach zu beurteilen, wie andere uns sehen. Das ist gefährlich. Wenn wir Erfolg haben, dann werden wir schnell hochmütig. Und wenn wir Niederlagen haben oder andere uns mobben oder fies zu uns sind, dann werden wir kleinmütig und verachten uns selber. Aber das ist das Gegenteil von Demut. Demut bedeutet, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Und worin zeigt sich die Demut? Sie zeigt sich im Zuhören können. Ich gebe zu, dass ich einer bin, der nicht schon alles weiß. Ihr kennt solche Gespräche, wo jemand anders nur einen zutextet und man gar nicht das Gefühl hat, der interessiert sich wirklich dafür, was du zu sagen hast. Ich bin gerade ziemlich begeistert von einem intellektuellen Rockstar, schreibt die New York Times, der heißt Jordan Peterson, der hat geschrieben 12 Rules for Life, und eine seiner 12 Regeln ist die: Geh davon aus, dass dein Gegenüber etwas weiß, das du noch nicht weißt. Also höre zu, es ist wichtig für dich, was der andere zu sagen hat. Demut zeigt sich, indem ich Schuld eingestehe, indem ich mich korrigieren lasse von meinen Schwestern und Brüdern. Ich fand das auch bei der Vorstellung von Nico als Kandidat für den Gemeindekirchenrat jetzt toll, dass er gesagt hat, wo auch seine Schwächen liegen. Also ich kann auch mit meinen Schwächen, auch mit meiner Schuld ehrlich sein. Das ist auch Demut. Demut ist auch, dass ich zu Nachgeben und Kompromissen bereit bin, dass ich meinen Stolz nicht festhalten muss, sondern selbst da, wo ich denke, dass ich Recht habe, nachgeben kann. Jesus sagt ja mit einem Wort, ein Zentralbegriff für das, was das Scheitern von Ehen ausmacht: Herzenshärtigkeit. Wenn man sich in dem eigenen versteift und nicht bereit ist, einen Schritt zuzugehen auf die anderen. Demut zeigt sich im Vergeben und Entschuldigen können und in der ehrlichen Arbeit an sich selber, der Bereitschaft, sich zu verändern. Demut ist, wie Gott uns sieht, sich selber so sehen, wie Gott uns sieht. Das starke Wissen, ich bin einer, der Gnade braucht, Ich bin verloren ohne Jesus. In mir steckt vieles, was Gott nicht gefällt. Aber zugleich, ich habe das feste Vertrauen, für immer geliebt zu sein, berufen und erwählt als Königskind Gottes. So kostbar, dass Gott seinen Sohn für mich gegeben hat. Demut ist auch Mut zum Dienen. Wie Jesus seinen Brüdern und Schwestern gedient hat bei der Fußwaschung, so dürfen auch wir einander dienen. Auch wenn wir ein berühmter Professor sind und sonst hoch angesehen, sind wir uns nicht zu schade, Kaffee für die anderen zu kochen oder das Geschirr abzuwaschen. Das machen viele hier in der Gemeinde uns immer wieder vor. Zweiter Punkt, Petrus sagt, fasst Vertrauen und werft die Sorge auf Gott. Wir müssen uns manchmal gewaltsam losreißen von den Klauen der Sorge. Was uns Sorge macht, das ist oft zu groß für uns. Aber es ist nicht zu groß für Gott. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ist doch klar. Aber ich habe die Welt überwunden. Jesus ist Herr auch über das, was dir Sorge und Angst macht. Vertrauen fassen statt Sorgen bedeutet nicht, dass ich passiv werde, sondern durchaus, dass ich auch eingreife und interveniere, wenn ich merke, dass etwas schiefläuft. Wenn ich merke, mein Kind verhält sich komisch, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dass ich das nicht einfach übergehe, sondern nachfrage. Oder wenn ich merke, da ist in unserer Beziehung etwas nicht im Gleichgewicht, wir müssen da was ändern, dass ich es nicht einfach gehen lasse, sondern aufstehe, interveniere. Sorge wegwerfen heißt, ich tue zuerst meinen Teil, aber das, was ich nicht ändern kann, das gebe ich an Gott ab. Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche und er kann auf Gebet hin Dinge tun, die uns ganz unmöglich vorkommen. Dietrich Bonhoeffer sagt ja, das christliche Leben, das ist so eine Spannung zwischen Widerstand und Ergebung. Manchmal ist Widerstand dran. Da muss man mutig eingreifen, aufstehen, den Mund aufmachen, Widerstand leisten. Bischof Kramer hat am Freitag gesagt, in der DDR, da waren die Gemeinden so eine Art Boykottnester gegen die herrschende Ideologie. Da konnte man anders denken und reden als das, was im Fernsehen kam. Widerstand. Und ein anderes Mal Ergebung. Ich füge mich in das Unvermeidliche. Ich bete dagegen, aber ich kann es nicht ändern und ich befehle es Gott an und warte, dass er etwas tut. Widerstand und Ergebung, eure Sorgen werft auf Gott. Und dann Vers 8, widersteht dem Teufel. Jesus sagt ja, er ist in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist der, der Macht darüber hat und mit ihm können wir auch alles Böse in unserem Herzen und außerhalb von uns immer wieder ertragen und dem widerstehen. Martin Luther sagt, wir müssen den alten Adam, das Böse in uns, immer wieder ersäufen. Aber Vorsicht, das Biest kann schwimmen. Es kommt immer wieder hoch. Du musst das immer wieder machen. Wie greift uns denn der Teufel an, so wie ein brüllender Löwe? Wo merken wir das denn? Eigentlich immer auf zwei Arten. Entweder durch Leiden oder durch Wohlstand, Wohlergehen. Entweder es geht uns zu schlecht oder es geht uns zu gut. Ja. Und beides können Angriffe des Teufels werden. Und das Ziel ist immer das Gleiche. Er möchte uns wegbringen von der Gemeinde, wegtreiben aus dem Gebet, dass wir meinen, wir hätten Gott oder die Gemeinde nicht mehr nötig. Hiob ist das Paradebeispiel für unverdientes Leiden. Das sind Angriffe auf deinen Glauben. Es kann eine Krankheit sein, es kann die Kinderlosigkeit sein oder gerade die Not, die du mit deinen Kindern hast. Es kann ein Streit sein, es können Verletzungen in Beziehungen sein, mit Partnern, mit Eltern, mit Kindern. Der Teufel flüstert uns ein, Gott interessiert sich nicht für dich. Wenn er dich lieben würde, dann dürfte das alles gar nicht passieren. Lebe besser ohne Gott, dann geht es dir besser, du bist besser dran. Dem widersteht fest im Glauben. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben, wie sollte er dir mit ihm nicht alles schenken? Die Kinder Gottes werden bekennen, nein, du Herr lässt es uns an nichts fehlen, auch wenn es zwischendurch durch das dunkle Tal geht. Die andere Weise, wie der Teufel uns angreift, ist durch Wohlstand. Er wiegt uns in der Illusion, alles im Griff zu haben. Und wenn das mal nicht so ist, dann gibt es ja Versicherungen, dann gibt es Freunde, dann gibt es Krankenhäuser. Wir schaffen das perfekte Leben. Wir meinen, Gott nicht mehr zu brauchen. Und was ich nicht brauche, das kann ruhig verrosten und einstauben, so wie meine Abfahrtsskier im Keller, die ich schon viele Jahre nicht mehr rausgeholt habe. Genauso bleiben dann manche weg von der Gemeinde. Sie hören auf zu beten. Sie setzen sich nicht mehr dem Wort der Bibel aus, weil sie das Gefühl haben, eigentlich brauche ich Gott gar nicht. Mein Leben funktioniert super, auch ohne ihn. Der Teufel lullt dich ein mit Geld, mit Freizeit, mit Hobbys, mit Vergnügen, nur damit du Jesus und deine Schwestern und Brüder vergisst und im Stich lässt. Dem widersteht fest im Glauben. Das Letzte, der Gott aller Gnade wird euch stärken, gründen und bewahren. Dieser Gott, von dem Petrus redet, ist derselbe, von dem er vorher in Vers 6 gesagt hat, er ist es, der mit gewaltiger Hand die Welt regiert. Und wir bekennen das nachher, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Dieser Gott begegnet uns in Jesus. Jesus sagt das auch, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deshalb, Henriette, fürchte dich nicht, du bist im Bund mit dem Stärksten der Welt, der dich ewig liebt und du gehörst zu ihm und niemand kann dir schaden. Du bist getauft. Von Jesus, dem lebendigen Herrn, geht Licht aus, dass wir weiter strahlen dürfen. Ein Licht, das den Johannes überwältigt, als er am Beginn der Offenbarung sieht, wie Jesus, der Auferstandene, vor ihm steht. Er fällt wie tot um. Und Paulus ist 3 Tage lang blind, weil er den Glanz des allmächtigen Jesus gesehen hat. Christus wird die Welt richten. Vor ihm werden sich alle beugen, alle Menschen und alle Gedanken und Worte werden offenbar werden. Aber der Richter ist zugleich der, der sich für uns hat verurteilen lassen. Seine Macht ängstet uns nicht, weil wir seine Liebe am Kreuz erkannt haben und sie anbeten. Wir loben ihn mit unserem ganzen Leben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn er in Herrlichkeit kommt. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.